erstmal einen guten Morgen. Also, da wir, meine Frau und ich, seltener hier sind, Andreas Hinz, ich komme aus der fernen Uckermark, kurz vor Sibirien, und haben also heute den Weg bewältigt. Passiert nicht ganz so häufig. Wir wohnen da im guten Haus, sind gerade in der letzten Woche auf dem Gelände umgezogen. Heute Morgen hat meine Frau noch den Lämmchen eine Flasche gegeben. Dann sind wir aus der Beschaulichkeit, so beschaulich ist es gar nicht, aber sind wir nach Berlin gekommen und in die Sperrung des Halbmarathons. Und schon war die Ruhe irgendwie fort, weit weg. Ich muss euch was gestehen. Ich habe etwas getan, was man heutzutage nicht mehr tut. Ich habe Briefmarken sortiert. Und das ein ganzes Jahr lang. Also, das ist schon aus einem anderen Zeitalter, das stimmt. Das ist ein bisschen wie mit dem Glauben in der Uckermark. Das wirkt auch wie aus einer vollkommen anderen Zeit für Uckermärker. Das Interessante ist, es ist immer noch gültig. Das ist übrigens bei Briefmarken auch so, für die, die nur digital funktionieren. Ihr könnt ja mal sagen, wie klingt das, wenn ich euch sage, darf ich euch meine Briefmarken zeigen? Ja, warum lacht ihr? Ihr denkt gar nicht an Briefmarken. Jedenfalls habe ich gedacht, das mache ich und ihr habt eine Kollekte vielleicht reingetan, jetzt dürft ihr euch was rausnehmen. Ich habe nämlich so viele Briefmarken, dass ich die gerne mit euch teilen würde, sodass jeder jetzt mal eine aus den Körbchen rausnehmen darf. Und ich will euch ja sagen, wie das kam, dass ich im letzten Jahr so viele Briefmarken gesichtet habe. Mein Vater ist pflegebedürftig geworden. Und mein Vater hat sein Leben lang gesammelt. Und als er jetzt selber da nicht mehr fähig war sozusagen, habe ich sozusagen den Teil unserer Familie übernommen, die gesamte Briefmarkenbereich zu sichten. Das war ein bisschen gemischt mit dem und das. Mein Vater war nicht nur Sammler, sondern er hatte auch die Briefmarkensammelstelle der Methodisten, sage ich mal. Insofern sammelte sich dort also recht viel an. Und ich habe gedacht, wer zwei Briefmarken hat, soll dem eine geben, der keine hat. Ihr habt heute keine, also nein. Das ist nur ein Teil davon, nämlich ein Gesichteteilschein. Also wisst ihr, heute werden ja genauso Bildchen gesammelt, aber eben digitale. Heute also hier in Berlin-Langwitz analog und zum Anfassen. Papierbilder. So, und ihr könnt ja mal sagen, was ihr darauf so seht. Habt ihr schon alle eine bekommen? Nee, noch nicht. Also, die anderen dürfen ja schon mal anfangen, was zu sagen. China. Chile. Das steht, also, was nehmt ihr so wahr, was da so drauf ist? Kanada. Kölner Dom, ja. Wie bitte? Mann und Frau, hört. Anne Frank, eine Taube. Walter Ulbricht, ach ja, den gibt's auch. Den König. Fragst du dich nur, zu welchem Land der gehört? Ich hatte so den Verdacht bei Walter Ulbricht, dass der nicht aus Spanien kommt, die Marke. Okay. Was nehmt ihr noch wahr auf den Marken? Abgestempelt, super. Ein Wert. Genau, es sind Werte drauf. Grau in Grau. Ach, Walter Ulbricht, ja. Ach, gezackter Rand, ja. Ein Stempel. Ein Datum. Okay. Also, wenn ihr sie also genauer angeschaut habt, wir leben ja in einem digitalen Zeitalter. Ich kann ja einen Vierjährigen um Hilfe bitten bei meinem Smartphone, wie ich denn da drauf zu wischen habe, ne? Aber frag mal einen Vierjährigen, was man mit einer Briefmarke macht. Ja, also, was ist eine Briefmarke? Kann mir das einer kurz erklären? Nur, dass wir vom gleichen Stand hier ausgehen. Okay, ein Wertzeichen. Was ist denn der Sinn einer Briefmarke? Oh, klasse. Beförderungsentgelt. Meine Herren, da muss man erst mal drauf kommen. Wer hätte gedacht, dass Briefmarken so viel Spaß machen? Ne? Es sind alle am Lachen. Also, über Schätze. Über Monate hinweg habe ich Schätze gesichtet. Also richtig tolle Sachen. Und in diesem Jahr, wo ich versuchte, das alles durchzuschauen, hat mich aber etwas getroffen, fast erschüttert. Wir hatten nämlich so gedacht, dass wir diese ganzen übrigen Briefmarken, zum großen Teil auch unsortiert, dass wir die jetzt Händlern anbieten und etwas noch für die Pflegekosten meines Vaters rauskriegen. Und da war die Erschütterung dann schon groß. Keiner wollte sie haben. Und dann musste ich also erst mal suchen und stellte fest, die meisten Briefmarkenhändler gibt es gar nicht mehr. Die haben alle dicht gemacht. Es gibt noch den und dort, ich war auch hier in Steglitz. Und dann sagte er, ja, diese ganz wunderschönen Ersttagsbriefe und extra abgestempelt, also am dem ersten Tag, wo so eine Briefmarke läuft, nö, das können sie auch in Altpapier tun. Ja, sag ich, aber die sind doch ganz lange gesammelt und schon so alt. Ja, fragt niemand nach. Das war schon eine Erschütterung. Da sind also Schätze, wie ich sie auch gesehen und wahrgenommen habe, und sie haben völlig ihren Wert verloren. Das war das Erste, was ich sozusagen an den Briefmarken im letzten Jahr immer wieder vor Augen hatte. Über Jahre wertgeschätzt, gesammelt, genau angeschaut, auch sortiert. Und dann kann, weil so mal einfach ein Zeitalter sich ändert, die Werte völlig verfallen. Naja, wenn ihr hier die 300er seht, das ist ja auch eine Pfennigbriefmarke. Die nützt auch nichts mehr, wenn ihr die auf den Brief aufklebt. Wird nicht befördert. Und die 7 D-Mark 20, da ist ganz klein Euro daneben, die kann man noch kleben. Ich habe mich gefragt, was befördert man mit 7 D-Mark? Es gibt einen Werteverfall und das Schätze so, also auf einmal in den Händen zerrinnen, das hatte ich nun vor Augen, vor einem solchen Schatz, den ich da hatte. Und dann muss ich natürlich schon sagen, dass es so aus der Zeit gefallen ist. Es hat ja auch einen Wert, dass mein Vater es einfach gern gemacht hat. Und er hatte Spaß daran. Man kann auch jede Menge lernen. Soll man nicht meinen. Das war aber das Erste, was sich im letzten Jahr mir so eingeprägt hat, wie Werte verfallen können. Das Zweite aber, was ich gemerkt habe, nicht nur der Wert der Wertpapiere verfällt. Ich hatte von Ländern noch nie gehört. Ich dachte immer, ich bin gut in Geografie. Maluku Selatan. Wer kennt das? Oder Ifni. Oder Tanu Tuva. Ich dachte zuerst an Bibi Langstrumpf, aber ist es nicht. Das ist Sibirien. Ein Volk, was es da zu Briefmarken gebracht hat. Ihr habt hier Asatind. Das ist interessant. Das sollte mal ein indischer Staat werden. Die haben sogar schon Briefmarken gedruckt, wurde dann aber nichts. Und andere Länder sind euch vielleicht vertrauter. Deutsche Demokratische Republik oder Karl-Marx-Stadt. Ja, also selbst Städte gibt es nicht mehr mit diesem Namen. Länder verfallen, verschwinden einfach. Bahawalpur, die gab es mehrere hundert Jahre, ein Fürstentum, heute Pakistan. Wir kennen die Geschichte gar nicht mehr. Und die waren stabil. Und es hat mich dann doch erschüttert, wie innerhalb von einem Jahrhundert Länder, zack, weg. Und Andy Hinz in der Uckermark kennt sie nicht mehr. Biafra hat man vielleicht mal gehört. So, da gab es Briefmarken zu. Und Fernando Po, na, das hatte ich noch nicht gehört. Mich hat überrascht, nicht nur wie viele Länder es gibt, sondern wie viele verschwunden sind. Und wie normal das offensichtlich ist, dass man sich gar nicht mehr daran erinnert. Das heißt, Länder, ganze Völker unterliegen der Vergänglichkeit. Das bedeutet doch, wie war das mit Deutschland? Oder wie ist das mit Deutschland? Ist gar nicht so selbstverständlich, dass das so immer so ist, sondern wahrscheinlich kommt es und geht es. Fragt sich nur wann. Und mit der Europäischen Union hat man ja auch den Eindruck, so ganz ewig ist das auch nicht, ne? Und das tausendjährige Reich hat es nur auf ein paar Jahre gebracht. Länder verschwinden. Die Predigt habe ich gehört, als ich die Briefmarken angeschaut hatte. Und dann die Bilder von Königen und Machthabern. Die ältesten Briefmarken zeigen ja häufig Könige. Nicht nur, um die zu ehren, sondern auch, weil die sozusagen für den Wert eingestanden haben, dieses Wertpapiers. So, und dann merkte ich aber, dass egal ob gute oder schlechte Herrscher, die kommen und die gehen. Und sie vergehen. Also seien es irgendwelche Kampfgruppen, die dann für die Macht standen in einem Staat, oder sei es die Queen oder sei es der Führer. Zu einer bestimmten Zeit scheinen diese Machthaber das Nonplusultra zu sein. Was haben manche an Schrecken verbreitet und an Angst oder an Begeisterung? Und manchmal ist es ein ganz kurzer Zeitabstand später und man versucht, möglichst diese Porträts zu verbergen. Ich habe etwas gefunden, nämlich diese Bilder. Das waren Briefmarken, da hatte man 1945, da war gerade ja, Deutschland besiegt. Und man hatte aber so viel in den Poststellen noch an den Briefmarken. Was macht man damit? Ja, man hat immer versucht, das Gesicht vom Führer zu überstempeln, damit man den nicht mehr vor Augen hat. Das waren Marken direkt nach 1945, nach Fall. Was ich gelernt habe, war, vor mir auf dem Tisch lagen so viel Wert wie Altpapier, Führer und Mächtige und Könige, Gute und Schlechte, und die meisten haben sie ignoriert. Oder haben sie ins Altpapier gefegt. Man lachte vielleicht noch drüber, wenn man sie überhaupt noch wahrgenommen hat. Und das diejenigen, die doch eine Zeit prägen und in Schrecken versetzen haben. Jetzt sind es nur noch Bildchen. Was bedeutet denn das im Blick auf Putin? Oder auf Trump? Oder im Blick auf Erdogan oder Kim Jong und Il oder wie auch immer? Was bedeutet das für unsere Regierung? Da haben wir vielleicht sowieso nicht den Eindruck, dass es ewig ist, sondern dass das eher so, das kommt und geht. Das heißt ja nicht, dass wir nicht unsere Verantwortung beitragen, dass jeder das Beste sucht für sein Land. Aber die Bibel sagt an einer Stelle auch, verlasst euch nicht auf Fürsten. Es sind auch nur Menschen. Und die sterben und dann sind alle ihre Planungen weg. Das gilt also sowohl für die Fürsten als auch für die First-Leute, also für die alles First ist. Wie vergänglich sind alle Bestimmer und Herrscher? Alle Länder und Nationen vergehen, auch das, in dem wir uns bewegen gerade. Und alle Werte und Schätze verfallen. Das war eine eindrückliche Predigt für mich, die die Briefmarken gehalten haben. Und natürlich, so wie ich bin, so habe ich gedacht, so jetzt will ich doch nochmal nach dieser ganzen Vergänglichkeit nochmal in die Heilige Schrift schauen, ob sie dazu nicht irgendwas zu sagen hat. Und hatte so zunächst ein etwas Aufbauendes und Fröhlichmachendes erwartet. Und ich bin als erstes gestolpert über Psalm 39. David ist gut bekannt als Dichter und König und ganz nah am Herzen Gottes. Der hatte ja auch eine ganz, ganz schwierige Zeit, wo ihm alles kaputt gemacht wurde, wo er so Staatsfeind Nummer eins war. Und ich vermute, aus dieser Zeit stammt dieser Psalm. Und in diesem Psalm 39, da gibt es einen Vers, den seht ihr jetzt mal. Und ich las so sein Kämpfen, sein Ringen innerlich. Und dann kam ich zu diesem Gebetsanliegen. Lass mich erkennen, Herr, wie vergänglich ich bin. Und erst, wie ich das häufig so mache, habe ich so ein bisschen drüber weggelesen. Dann kehrte ich nochmal zurück und dachte nochmal drüber nach. Und dann dachte ich, komisch, das habe ich noch nie in der Gebetsgemeinschaft gehört. Oder ist das ein regelmäßiges Gebetsanliegen bei euch? Also, lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Warum betet er das? Also, ich bin jetzt nicht ganz so dicht an David dran, sage ich mal. Also, dass er einmal sterben wird, das weiß er doch. Vor allen Dingen, wenn er so betet. Deswegen habe ich gedacht, weil ich ihn nicht so richtig verstanden habe, habe ich gedacht, ich hab's gut, hier ist eine große Gemeinde, ich frage euch. Also, dann frage ich euch mal um Rat, was gewinne ich denn, wenn ich erkenne, wie vergänglich ich bin? Okay. Den Blick, den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Demut. Ruhe. Wow. Dankbarkeit. Dankbarkeit in welche Richtung? Dankbarkeit. Okay. Sich seiner Endlichkeit bewusst zu werden. Ja, das Hier und Jetzt. Kauf die Zeit aus. Okay, nicht den Fokus Schätze hier zu sammeln, sondern ewige Werte, sage ich mal. Ich bin ja begeistert. Ja, frag die Gemeinde. Die weiß Bescheid. Super. Also, es geht offensichtlich nicht um ein Wissen, was ich in Quizshows verwenden kann. Also, die Frage, wie vergänglich ist der Mensch? Ja, damit kann ich jetzt nicht die Quizshow gewinnen, aber wenn ich es erkenne, dann kann ich mich dazu verhalten. Das ist das Erstaunliche. Ich kann an dem Fakt, an der Wirklichkeit werde ich nichts ändern. Aber ich kann mich zu dieser Wirklichkeit verhalten. Und wie ihr das gesagt habt, ist mir das beim Nachdenken auch aufgegangen. Es gibt so Familien, wo ich hörte, dass einer in der Familie weiß, dass er sterben wird. Manchmal wegen Krankheit. Und es gibt die Familien, die verzweifelt darauf reagieren, völlig zusammenbrechen. Und es gibt interessanterweise auch Familien, wo man Eindruck hat, sie werden dankbarer. Und zwar für jeden Tag, den sie haben. Bei manchen, denen ich so begegnete, merkte ich, ihr Leben scheint noch intensiver zu sein als vorher. Die Zeit, die sie haben, leben sie bewusst, total bewusst und dankbar, jeden Moment sozusagen aus der Hand Gottes. So ein bisschen, glaube ich, ist das auch eine Botschaft von diesem Film Real Life Guys. Da kommt das, glaube ich, auch so zum Ausdruck. Ich war auch etwas überrascht und fand das immer so negativ orientiert. Mönche. Ich hörte von Mönchen, die jeden Tag sich den Tod vor Augen gehalten haben. So, und dachte, das ist ein bisschen morbid, so, ne? Also nicht so lebenszugewandt, aber es hat genau die gegenteilige Wirkung, dass sie viel bewusster lebten und eben genau sich nichts ans Irdische festmachten. Jeden Tag lebten sie in dem Bewusstsein, wir sind frei. Dieser Tag ist uns von Gott gegeben und diesen Tag gebe ich ganz in seine Hände. Das fand ich sehr spannend. Okay, ich komme David ein bisschen näher. Dankbarer, bewusster. Ich habe dann mal weitergeschaut. Altes Testament, Neues Testament, verschiedene Schriftstellen und hatte auch noch festgestellt, der David kommt in diesem Psalm, wo ihn das so packt, auch zu dem Satz, worauf kann ich denn jetzt noch hoffen? Und er sagt, meine einzige Hoffnung bist du. Das wird zu seinem Fokus. Weiter. Ja, und habe dann mal so eine kleine Auswahl aufgeschrieben und stellte erstmal zu meiner Überraschung fest, Vergänglichkeit ist nicht nur im Alten Testament ein Thema. Das hatte ich so ein bisschen gedacht. So, und die Ewigkeit im Neuen Testament so vielleicht. In meinem fälschlichen Gedanken. Nee, es beginnt also bei 1. Mose 3, also knapp nach der Schöpfung, wisst ihr, Sündenfall und zack, vergänglich. Verschiedene Psalmwörter, Psalm 90 wurde schon genannt, Jesaja 40. Jesaja sagt, was soll ich predigen? Und dann wird ihm gesagt, ja, alles Volk ist Gras, alles vergeht. Dachte ich, interessant. Aber es wird auch gesagt, selbst das Volk ist Gras. Aber das Wort Gottes hat Bestand. Und dann geht es aber ins Neue Testament über. Und dann sehe ich Petrus und Jesus spricht davon. Und Paulus im Römerbrief. Und ja. Und zu meiner Überraschung merkte ich, Vergänglichkeit scheint irgendwie ein Thema zu sein, was seine Berechtigung behält. Es scheint fast eine eigenständige Botschaft zu sein, irgendwie notwendig, dass wir uns ihr stellen. Und die biblischen Propheten scheinen so eine Grundtendenz in uns Menschen zu erkennen, unsere Vergänglichkeit entweder zu übersehen oder zu verleugnen oder das Ganze ein bisschen abzuschönen. Jedenfalls ein Jakobus im Neuen Testament spricht zu Christen und er ist da recht schonungslos. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal hatte ich festgestellt, es gibt ein ganzes Buch, von dem wir schon ein Zitat gehört haben, nämlich das Buch Prediger, das sich mit Vergänglichkeit beschäftigt. Es ist ein Teil der Wirklichkeit unseres Lebens. Wir haben gesungen, wir leben in einer Zwischenzeit. In einem schon jetzt und einem noch nicht. Wir sind noch hier. Und solange gilt eine Realität, mit der sich der Prediger auseinandersetzt, Salomo. Ihr hattet vorhin diese Worte gehört und wenn man ein bisschen noch weiter gelesen hat, dann kommt da, natürlich macht es einen Unterschied, ob Weisheit oder nicht Weisheit, aber letztlich haben beide das gleiche Schicksal. Kluge müssen genauso sterben wie die Dummen. Und man erinnert sich an die einen nicht länger als an die anderen. Wie bald sind sie alle vergessen? Und dann sagt er, also da war mir das ganze Leben verleidet. Du kannst tun, was du willst unter der Sonne. Es ist doch alles vergeblich und jagt nach Wind. Es vergeht. Du übergibst es. Und die Bibel hat es sich geleistet, also dem ein ganzes Buch zu widmen. Prediger bleibt recht kontinuierlich bei diesem Thema. Kommt vielleicht deswegen auch nicht so häufig in unseren Gottesdiensten vor. Denn mein Eindruck war schon, ja, hat so ein bisschen was Deprimierendes. Wie gehen wir damit um? Ich komme mal zu Jakobus. Jakobus spricht seine Gemeinde an. Und er erinnert recht drastisch nicht an die Ewigkeit. Er sagt nicht, ihr seid Königskinder. Mensch, ihr seid Geliebte. Ihr seid so wertgeschätzt. Ich finde, manchmal hat die Bibel so die Wirkung wie ein Hammer. Ne? Die hat so, wenn du so einen Hammer und der kann so richtig Illusionen zerschlagen. Und richtig ist, wenn ich musste mal als Betriebsschlosser Toiletten zerschlagen. Da spottet meine Frau heute noch drüber. Die waren fehlgebaut im Flughafen Hannover und wir mussten also 30 Toiletten zerdeppern. Und tatsächlich haben wir da bei dem Vorschlagshammer kein Gummi drum gemacht, dass es zart zerschlägt, sondern das war einfach erbarmungslos. Es ging darum, dass das alles auf den Schutt kommt. So kommt mir das manchmal vor, wenn die Bibel über Vergänglichkeit spricht. Das ist so gar nicht abgefedert. Aber der Jakobus, der spricht jetzt und macht einen Unterschied. Er spricht die Armen an und er spricht Reiche an. Und zwar meint er die Gemeinde. Und er ahnt wohl, wie stark das Materielle einen Einfluss auf unser Denken hat. Wie stark das Materielle eine Botschaft für unsere Identität hat. Also, starkes, gutes Materielles, tolle Umstände, das sagt mir etwas, wer ich bin. Und Jakobus sagt, wem es so geht, der viel Materielles hat und dem es prima geht, der halte sich seine Niedrigkeit vor Augen. Und diejenigen, die materiell überhaupt nichts vorzuweisen haben, die vielleicht in ganz üblen Umständen sind, haltet euch vor Augen, was für eine hohe Würde Gott euch verliehen hat. Jeweils scheint eine Gefahr drin zu stecken, von was ich beeinflusst werde und welche Wirklichkeit ich aus dem Blick verliere. Das habe ich auch gedacht. Wie muss denn, sage ich mal, jemand im Schützengraben in der Ukraine über sein Leben denken? Wenn du denkst, du tauchst gerade mal als Kanonenfutter und die Masse macht's, aber der Einzelne? Was ist da mit Würde? Darf der sich sagen, halte dir vor Augen, was für eine hohe Würde Gott dir verliehen hat. Egal, was Menschen über dich sagen oder befehlen. Oder was soll ein Sudanese denken, der es nicht mal in die Nachrichten im Westen schafft, obwohl zu Tausenden sie umkommen? Was ist mit ihrer Würde oder mit ihrem Wert? Wer sind sie? Jakobus fährt dann noch fort, Jakobus 4. Und er spricht da zu Menschen, denen es eigentlich prima geht und die so ihr Leben managen. Und die auch recht stolz von ihren Planungen und Vorhaben allen erzählen. Und denen sagt er, was ist euer Leben? Wohlgemerkt, er spricht zu Christen. Und dann kommt diese interessante Beschreibung ihrer Identität. Ein Dampfwölkchen seid ihr. Eine Nebelschwade, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Ja, habe ich noch nicht drüber gepredigt. Ich merke diese Schonungslosigkeit und das, was ihr vorhin gesagt habt, so kommt es mir vor. Jakobus hält mir vor Augen, wie vergänglich ich bin. Warum? Damit ich nicht in eine falsche Selbstüberschätzung hineinkomme. Damit sich nicht der Hochmut breit macht, Die Welt würde sich um mich drehen. Und die ganze Welt, inklusive Gott, wäre damit beschäftigt, dass es mir gut geht. Nein, mein Leben ist am Verschwinden. Und wenn ich das begreife, dass mein Leben eher einem Dampfwölkchen gleicht, dann auf einmal begreife ich, also wenn ich so eine Wölkchenidentität habe, wie unbegreiflich das ist, dass der ewige Gott auf mich achtet. Dass er sich überhaupt interessiert. Denkt mal diese ganzen Tausenden von Briefmarken, die immer weggeworfen werden. Keiner interessiert sich dafür. Aber sie haben einen Wert. Vergänglichkeit, wenn ich sie erkenne, führt zu Demut. Und ich habe mir gedacht, kann es sein, dass wir diese Botschaft, dass vielleicht auch unsere Zeit oder unser Kontinent diese Erkenntnis wieder bräuchte, weil sie wirkungsvoll ist gegen so viele Illusionen, gegen Überheblichkeit, weil sie demütig macht und weil sie uns hintreibt zu dieser einen Zuflucht, die uns gegeben ist, nämlich zu dem ewigen Gott, zu Christus, der uns diesen Weg weist. Kann es sein, dass wir genau diesen Antrieb wieder neu brauchen, dass wir voller Demut begreifen, wie unbegreiflich groß ist es, dass du dich über mich erbarmst, dass du mich in den Blick nimmst. 7 Milliarden Menschen tun das nicht. Unser Leben, wage ich mal zu sagen, gleicht einer Briefmarke. Falls ihr die Briefmarke noch habt vor euch, guckt sie euch doch noch mal kurz an. Wie wirkt denn diese Briefmarke auf euch? Ihr haltet sie an den Händen. Wie wirkt sie denn in eurer Hand? Ja, schon extrem, ne? Instabil. Ohne Gewicht. Apropos, ich hatte also bei meinem Sichten, ja, habe ich auf meinem Schreibtisch die ganzen Briefmarken verteilt, dass ich auch die schönen und sowas raussuchen kann. Und dann war es aber stickig im Zimmer und ich habe das Fenster aufgemacht. Ja, wisst ihr schon, was passierte? Ja, schön. Genau. Also alles wieder aufgesammelt, ein Windhauch, wusch, und sie fliegen durcheinander. So leicht sind Briefmarken. Wenn ein Wind drüber geht, heißt es von unserem Leben, ist es schon nicht mehr da. Unser Leben gleicht einer Briefmarke, ein Leichtgewicht. Und merkt ihr, wie schwierig das ist, eine Briefmarke mit bloßen Händen so anzufassen, dass sie nicht beschädigt wird? Also ich meine, viele von uns haben auch nicht mehr alle Zähne, ne? Das geht bei Briefmarken auch so. Und mancher von euch hat es auch schon erlebt, dass er geknickt ist. Mancher wurde von anderen geknickt. Mancher wurde von anderen abgestempelt oder entwertet. Und dann gilt eigentlich, ja, kein Wert mehr, ne? Wenn die anderen dich abgestempelt haben und du entwertet bist, was bist du dann noch wert? Unser Leben gleicht einer Briefmarke. Jeder wurde ein Wert gegeben, und zwar nicht von denen, die sie benutzen, sondern von dem, der sie hergestellt hat. Der, der euch hergestellt hat, der Schöpfer, der hat euch einen Wert gegeben, für den er einsteht. Und es ist vollkommen egal, ob 7 Milliarden Menschen dich ignorieren. Er tut es nicht. Und wenn ihr genauer anschaut, diese Briefmarken, dann merkt ihr, ganz viele sind kleine Kunstwerke. Das sieht man aber erst, wenn man genau hinschaut. Am besten eine Lupe, Pinzette, Lupe. Und dann merkt man sagenhaft, wie detailreich die sind. Viele Briefmarken haben eine ganze Geschichte hinter sich. Die haben eine Reise durch diese Welt hinter sich gebracht, wie ihr auch. Und jeder erzählt eine Geschichte. Wenn ihr dies vor Augen habt, unser Leben gleicht einer Briefmarke. So leicht und so schnell weg. Nehmt doch die Briefmarke ruhig mal mit und versucht sie nicht zu verlieren. Versucht mal, sie nach Hause zu bringen, ohne sie zu beschädigen. Und ihr wisst vielleicht aus eigener Erfahrung, wie schnell wir Schaden nehmen. Wie schnell wir beschädigt werden von anderen, weil sie uns grob angefasst haben. Weil sie uns grob behandelt haben. Schaut mal, ob ihr dieses kleine zerbrechliche Gleichnis achtsam behandelt könnt, ohne sie zu beschädigen. Wenn wir als Menschen Briefmarken gleichen, dann würde das Entsprechende sein, dann wäre Gott der Sammler. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Gott sammelt Menschen. Und da ist mir mein Vater in einer anderen Hinsicht ein Bild geworden. Er schaute sich jede Marke an. Also, man kann das auch noch in diesem Zeitalter tun. Das Erstaunliche ist, der Sammler schaut sich jede Marke an, kennt die Marken, bringt sie wieder in ihren Zusammenhang, bringt Ordnung hinein. Er sichtet das Ganze, diesen ganzen Haufen Menschen, und er sieht das Detail und stellt sie wieder zu Sätzen zusammen. Schaffen für Gemeinschaft eigentlich, ne? Das Erstaunliche ist, die geknickte Marke wird er nicht zerreißen. Und die abgestempelt wurde, die wird er nicht wegwerfen. Der Sammler hat eine Leidenschaft für diese kleinen Kunstwerke, selbst wenn sie verdreckt sind und beschädigt. Er sieht ihre Geschichte und ihren Wert. Und manchmal wird aus Werten, die ganz gering waren in ihrer Zeit, 2 pence, ein Vermögen aus Sicht des Reiches Gottes. Denkt nur an die blaue Mauritius. Mehr war das nicht. Die Wahrheit, die über eurem Leben, über deinem Leben ist und was ihr sehen dürft anhand von eurer Briefmarke ist, keine soll ihm verloren gehen. Und wenn ihr also wieder zu tun habt und vielleicht diese Woche nochmal dran denkt an die Briefmarken, vielleicht wird euch Vergänglichkeit vor Augen geführt. Wenn du siehst, wie vergänglich dein Leben ist, dann flüchte zu dem ewigen Gott. Such in ihm diese Hoffnung und diesen Halt. In einer Zeit, wo vielleicht Länder und Ordnung in dieser ganzen Welt durcheinander geraten und Machthaber kommen und gehen und Werte verfallen, gibt es diesen einen Wert, der bleibt, und den einen Sammler, der dich sieht und sucht. Amen.